Liebe Freunde und Geschwister im Christusbund, liebe Zuhörer, bevor ich ein paar Worte zum Thema Corona-Krise sage, bitte ich euch, dass ihr eine Bibel holt noch. Am besten jeder hat eine vor sich. Ihr dürft dann auch schon mal 4. Mose 35 aufschlagen. Das werde ich aber nachher auch noch mal sagen. Es ist schon viel gesagt worden zu dieser Corona-Krise, die uns im Moment sicher ja alle sehr beschäftigt und die uns sicher auch in den nächsten Monaten noch sehr beschäftigen wird und sehr bestimmen wird. Es ist eigenartig, wenn sehr vieles, was immer irgendwie selbstverständlich war, wegbröckelt und wankt. Es gibt viele gute Worte vom Bundespräsidenten und von der Kanzlerin und vom Ministerpräsidenten und von den örtlichen Verantwortungsträgern. Und es ist gut, wenn wir darauf hören und es wirklich ernst nehmen. Es gibt ja auch so manch andere Stimmen, die alles für nicht so schlimm halten, die alle Maßnahmen der Politik als übertrieben ansehen. Dem kann ich mich nicht anschließen. Und ich bin dankbar dafür, dass wir inzwischen auch Klarheit haben, was die Verantwortlichen für uns entschieden haben. Es ist klar, dass es keine Veranstaltungen mehr in unseren Gemeindehäusern geben darf. Auch die Kleingruppen sind inzwischen klar untersagt. Es geht bis dahin, dass Familienfeiern mit mehreren Teilnehmern nicht mehr erlaubt sind. Und es ist gut, dass wir uns daran halten. Und wer, wenn nicht wir Christen, können das in großer Gelassenheit tun? Denn für uns bröckelt und wankt natürlich auch vieles, aber das Entscheidende nicht. Unser Herr Jesus bleibt, er ist der Fels in der Brandung und auch wenn wir im Sturm stehen und bei uns manches wackelt, dann stehen wir auf diesem Felsen, der eben nicht wackelt. Das Wesentliche ist bei uns unverrückbar geblieben. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das bleibt. Es gibt aber einige, die trifft es in dieser Zeit hart. Alleinstehende, die nicht aus dem Haus gehen sollten und wirklich unter Einsamkeit leiden. Menschen, die um ihre wirtschaftliche Lebensgrundlage bangen. Wir wollen helfen, wo wir können. Nicht alle Hilfe kann vom Staat kommen. In vielen Gemeinden haben sich schon Leute organisiert, die zur Hilfe bereit sind. Manche Gemeinden sind gerade auch dabei, das auf die Beine zu stellen. Meldet euch bei eurem Gemeindeleiter oder der dafür beauftragten Person, wenn ihr Hilfe braucht. Mir begegnet es immer wieder, dass gerade auch die Älteren unter uns sagen, ich gehe trotzdem einkaufen, sonst fällt mir die Decke auf den Kopf. Ich möchte das ganz deutlich sagen. Das solltet ihr jetzt nicht tun. Bittet lieber jemanden um Hilfe beim Einkauf oder bei sonst notwendigen Dingen. Es sind viele bereit, hier auszuhelfen. Wir müssen aber miteinander reden. Ihr müsst euch melden, wenn ihr Hilfe braucht. Und allen anderen sage ich, das Telefon überträgt zum Glück keinen Virus. Auch wenn wir uns nicht besuchen dürfen, dann lasst uns gegenseitig anrufen, dass wir uns nicht aus dem Blick verlieren. Lasst uns zeigen, dass wir in großem Vertrauen auf Jesus, der uns führt und erhält, in dieser Zeit leben. Dadurch wollen wir auch ein Hinweis auf Jesus sein. Die Krise hat große Chancen. Erst heute Morgen habe ich von einer Person, der in dieser Zeit bewusst wurde, dass sie den Frieden mit Gott so noch nicht für sich hat. Und sie hat ihr Leben Jesus übergeben. Gerade jetzt. In dieser Zeit. Solche Zeiten können ein Segen sein. So viel zur Corona-Krise. Jetzt wollen wir uns unserem Predigttext zuwenden, aber davor möchte ich noch beten mit uns. Lieber Herr Jesus Christus, du bist der Lebendige, der zu Rechten Gottes sitzt und die Welt regiert. Du bist die Wahrheit, die trägt, auch wenn vieles zusammenbricht, du hältst auch uns. Wir befehlen dir unsere Welt an, unser Land, unsere Städte, alle, die Verantwortung in dieser Zeit tragen und Entscheidungen für viele Menschen treffen müssen, obwohl gesichertes Wissen fehlt. Wir befehlen dir unsere Zeitgenossen an. Wir bitten um Loyalität zu den Entscheidungsträgern, um Disziplin, die Einschränkungen mitzutragen, aber eben auch um die nötige Gelassenheit. Wir befehlen dir auch alle an, die in den sogenannten systemrelevanten Bereichen arbeiten, das medizinische Personal an welcher Stelle auch immer, die für unsere äußere Versorgung arbeiten, die Wissenschaftler, die jetzt an Hilfe forschen, schenke Gelingen bei ihrer Arbeit und Durchhaltevermögen und hilf, Herr, in dieser Situation den Menschen in unserem Land und den Menschen in dieser Welt. Und wir bitten für uns, dass wir in dieser Zeit wirklich ein Hinweis auf dich sein können und ein Zeugnis dafür, wie herrlich geborgen wir sein dürfen bei dir. Wir bitten dich um deinen Frieden in unseren Familien, die ja auch herausgefordert sind, wenn man so eng aufeinander sitzt. Wir bitten dich für die, die in wirtschaftliche Not gekommen sind. Herr, du kannst tragen und du kannst erhalten. Wir sprechen dir unser Vertrauen aus. Und du bist der, der immer noch redet, in unser Leben hinein, in diese Welt hinein. Danke, dass du jetzt hier bist, in den verschiedenen Wohnzimmern, am Küchentisch, auch hier im Saal in Waldenbuch. Und wir bitten jetzt darum, dass du uns ganz auf dich ausrichtest. Wir nehmen jetzt unseren Blick von den Meldungen dieser Tage weg und richten ihn ganz auf dich. Von dir kommen Worte des Trostes, Worte des Lebens. Und das sind die Worte, die wir brauchen, gerade jetzt. Amen. Wir sind jetzt hier im Gemeinschaftshaus in Waldenbuch. Mit mir sitzen jetzt im Saal nur noch zwei andere Leute. Das ist der Olli Ebinger und der Stefan Ebinger. Die haben so die Technik so hingerichtet. Und wir wollen jetzt mit euch zusammen diesen Gottesdienst feiern oder diese Predigt auch hören. Wir schlagen miteinander auf, ich habe es schon gesagt, und ich bitte euch wirklich, die Bibel aufzuschlagen. Wir wollen miteinander jetzt Bibel lesen, auch wenn das Video auf dem Bildschirm den Eindruck macht, dass ihr Zuschauer wärt und ich der Schauspieler. Aber es gibt jetzt keine Zuschauer und es gibt keine Schauspieler und keine Moderatoren oder irgend sowas, sondern jetzt gibt es nur Hörende auf die heilsamen Worte Gottes. Also, wir schlagen auf 4. Mose 35 und ich lese uns die Verse 9 bis 15 vor und dann geht es nachher in Vers 22 bis 29 weiter. Also 4. Mose 35 ab Vers 9. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Rede zu den Söhnen Israel und sage zu ihnen: Wenn ihr über den Jordan in das Land Kanaan zieht, sollt ihr euch Städte bestimmen. Zufluchtsstädte sollen sie für euch sein, dass dorthin ein Totschläger fliehe, der einen Menschen aus Versehen erschlagen hat. Und die Städte sollen euch als Zuflucht vor dem Rächer dienen, damit der Totschläger nicht sterbe, bis er angesichts der Gemeinde vor Gericht gestanden hat. Und die Städte, die ihr hergeben sollt, sollen 6 Zufluchtsstädte für euch sein. 3 Städte sollt ihr diesseits des Jordan geben und 3 Städte sollt ihr im Land Kanaan geben. Zufluchtsstädte sollen sie sein. Für die Söhne Israel und den Fremden und den Beisassen in ihrer Mitte sollen diese 6 Städte als Zuflucht dienen, damit dorthin jeder fliehen kann, der einen Menschen aus Versehen erschlagen hat. Jetzt kommen Anweisungen, wie das ist, wenn jemand erschlagen hat aus Absicht und aus Bosheit. Das sind Mörder, für die sind die Zufluchtsstädte nicht da. Aber jetzt geht es dann in Vers 22 weiter. Wenn er den anderen aber unversehens, nicht aus Feindschaft gestoßen oder ohne böse Absicht irgendein Gerät auf ihn geworfen hat oder ohne es zu sehen, irgendeinen Stein, durch den man sterben kann, auf ihn hat fallen lassen, sodass er gestorben ist. Er war ihm aber nicht Feind und suchte seinen Schaden nicht. Dann soll die Gemeinde zwischen dem Schläger und dem Bluträcher nach diesen Rechtsbestimmungen richten. Und die Gemeinde soll den Totschläger aus der Hand des Bluträchers retten und die Gemeinde soll ihn in seine Zufluchtsstadt zurückbringen, in die er geflohen ist. Und er soll in ihr bleiben bis zum Tod des hohen Priesters, den man mit dem heiligen Öl gesalbt hat. Wenn aber der Totschläger über die Grenze seiner Zufluchtsstadt, in die er geflohen ist, jemals hinausgeht und der Bluträcher findet ihn außerhalb der Grenze seiner Zufluchtsstadt und der Bluträcher tötet den Totschläger, dann hat er keine Blutschuld. Denn der Totschläger soll in seiner Zufluchtsstadt bleiben bis zum Tod des hohen Priesters und nach dem Tod des hohen Priesters darf der Totschläger in das Land seines Eigentums zurückkehren. Und das soll euch zu einer Rechtsordnung sein bei euren Generationen in allen euren Wohnsitzen. Liebe Freunde, was auf Golgatha geschehen ist, kann niemand ergründen. Wir sind ja jetzt in der Passionszeit und bereiten uns auch auf Karfreitag vor und dann auch auf Ostern. Aber kein Mund ist imstande, genügend auszusagen, was an jenem Karfreitag geschah, als Gott seinen Sohn dahingab für uns. Kein Hirn ist imstande, das zu ergründen. Das ist für mich der große Wert des Alten Testaments. Ich bin der Überzeugung, dass die Hauptaufgabe des Alten Testaments die ist, dass es uns das Karfreitagsgeschehen erklären will, auf ganz verschiedene Weisen. Es genügt eben noch nicht, einfach zu sagen, Jesus starb für uns. Wir möchten das ja noch mehr verstehen und noch mehr da eindringen. Und das möchte ich heute Morgen wieder ein wenig zeigen von unserer Bibelstelle aus. Ich habe wie nahezu immer drei Punkte in meiner Predigt, wobei der erste Punkt fünf Unterpunkte hat. Die, die ein Bild haben jetzt bei dieser Übertragung, die bekommen das wahrscheinlich immer eingeblendet. Eine kleine Präsentation, dass ihr die Punkte verfolgen könnt. Für die anderen sage ich es ganz ausdrücklich, sodass auch jeder mitkommt, auch die, die nur per Ton jetzt dabei sind. Mein erster Gedanke, diese Zufluchtsstätte und die Regelung dazu sind ein schönes Bild für Jesus. Wilhelm Busch hat da mal eine gute Predigt gehalten, aus der ich manches euch weitergeben will. Wir versetzen uns jetzt mal 3000 Jahre zurück. Wir stehen an einem Grenzstein, der sagt, dass hier die Gemarkung der Stadt Sichem beginnt. Und da kommt mit schnellem Schritt ein Mann daher auf der Straße von Jerusalem. Er sieht nicht die Pracht der herrlichen Berge ringsum, er achtet nicht auf die Schönheit dieses wundervollen Tales mit seinen Olivengärten und Obsthainen. Er eilt nur vorwärts. Und als er völlig außer Atem den Grenzstein erreicht, bleibt er aufatmend stehen und schreit jubelnd aus vollem Hals, gerettet. Und wir stehen da und fragen ihn, warum rennst du so? Und wohin gehst du? Und er sagt das seltsame Wort, zur Zufluchtsstadt. Und wir fragen, warum? Und er sagt, ich habe bei der Arbeit einen Mitarbeiter umgebracht, nicht mit Absicht. Es war ein Unfall. Mir ist das Werkzeug aus der Hand geglitten und hat meinen Nebenmann getroffen. Wir sind erschrocken und sagen, du bist also ein Totschläger. Das ist schlimm. Und das ist der erste Gedanke jetzt. Es gibt Totschläger damals und auch heute. Die ganze Geschichte war für mich gar nicht besonders interessant, bis ich gemerkt habe, dass ich so ein Totschläger bin. Ein Totschläger, der auch auf der Flucht ist. Der Vergleich mit Matthäus 5, Vers 21, legt uns das ganz schnell nahe. dieser Ausschnitt aus der Bergpredigt, in der Jesus uns erklärt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Und ich bin fast dabei zu sagen, habe ich noch nie gemacht. Ich habe noch nie einen umgebracht. Und dann geht es weiter. Wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Geht mich nichts an. Ich aber sage euch, sagt Jesus, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du nichts nutzt, der ist des Hohen Rats schuldig. Wer aber sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Und auf einmal merke ich, Totschläger bin ich wohl auch. Manchmal ganz ohne Absicht, manchmal mit voller Absicht. Nächste Frage, die wir diesem Mann, der da von Jerusalem herkommt und nach Sichem rennt, stellen. Vor wem bist du denn auf der Flucht? Und er sagt, vor diesem Bluträcher. Das ist mein zweiter Gedanke. Also 1.2, die Blutrache. Da müssen wir jetzt wissen, dass es damals das Prinzip der Blutrache gab. Wenn jemand einen anderen erschlug, dann war der nächste Verwandte verpflichtet, dem Schuldigen hinterherzurennen, bis er an ihm das Gericht vollzogen hatte und ihn auch umgebracht hatte. Wenn wir das heute im 21. Jahrhundert in Deutschland hören, dann erscheint uns das ungeheuerlich. Man hat doch keine Schuld, wenn man etwas aus Versehen gemacht hat. Es gibt nicht mal einen Freistoß, wenn einer beim Fußballspiel dem gegnerischen Torwart beinahe den Schädel zertrümmert, solange er wenigstens den Ball gespielt hat und solange es nicht Absicht war. Ich hoffe, das stimmt, was ich da sage. Ich bin jetzt kein großer Fußballspezialist, aber ich kann mich an manche Situationen erinnern. So ist unser Rechtsempfinden. Wenn es einer nicht absichtlich getan hat, was kann er dann dafür? Und so denken wir auch in geistlichen Dingen. Und das Erste, was wir aus dieser Geschichte lernen, Sünde, sogar unabsichtliche, fordert einen Bluträcher. So seltsam das klingt, aber so unbekannt ist uns das auch gar nicht. In unserem Rechtssystem gilt auch der Grundsatz, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Und das ist in der Bibel auch so. Mose spricht von seinen unerkannten Sünden. Im Psalm 90, Vers 8, da sagt er es mal so, denn unsere Missetaten stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Und David bittet um Vergebung für die Sünden, die er gar nicht kennt. Psalm 19, Vers 13. Wer kann merken, wie oft er fehlet? Verzeihe mir die verborgenen Sünden. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht und auch nicht Unabsichtlichkeit. Bin schon oft geblitzt worden beim Autofahren und irgendwie hat es mir noch nie geholfen, dem Polizisten zu sagen, ich habe das Schild nicht gesehen. Ich habe es nicht gewusst. Und das passt so genau zu dem, was die Bibel über Sünde sagt. Wenn es um Sünde geht, dann sind wir immer beides. Wir sind Täter und Opfer. Wir tun Dinge, die Gott nicht will. Und das tun wir, obwohl wir es oft besser wissen. Aber jeder, der sich mal vorgenommen hat, nur noch zu tun, was vor Gott recht ist, der merkt, das kriege ich ja gar nicht hin. Ich will nicht sündigen. Tu es aber doch. Und dann lesen wir, dass wir schon in Sünde geboren sind, weil unsere Eltern eben auch schon Sünder waren und deren Eltern auch. Und es geht dann zurück bis Adam und Eva. Und wir sagen, ja, dann kann ich ja nichts dafür. Dann bin ich ja in der ganzen Geschichte das Opfer, wenn ich halt schon als Sünder geboren bin. Und die Bibel sagt, stimmt, dass wir sündigen, dafür können wir gar nichts. Aber wenn wir sündigen, dann sind wir dafür verantwortlich. Dann sind wir verantwortlich dafür. Als Sünder sind wir immer Täter und Opfer gleichzeitig. Und Sünde, auch die unabsichtliche, verlangt nach einem Rächer. Das ist heute nicht mehr der nächste Verwandte, der uns hinterher rennt. Geistlich gesprochen ist es das Gesetz Gottes. Ich weiß nicht, ob Sie und ob ihr diesen Rächer kennt. Man kann ja ganz lange darüber hinweggehen und so tun, als gäbe es den gar nicht. Aber auf einmal macht Gott uns wach dafür, dass ich das Gesetz Gottes übertreten habe, dass ich anderen geschadet habe, dass ich andere verletzt habe, dass ich Verantwortung in meinem Leben auf mich genommen habe, die mir zu schwer ist zu tragen. Und auf einmal fragen wir dann, wohin soll ich denn jetzt fliehen vor seinem Zorn, wie es die Bibel mal sagt. Er wird mich einholen und seine Gerechtigkeit wird mich richten. Wir denken zu klein von Gott, wenn wir immer denken, er wird schon ein Auge zudrücken. Nicht mal der Polizist, der mich geknipst hat, drückt ein Auge zu. Wieso soll dann der lebendige Gott, der Gerechtigkeit an sich ist, wieso soll der ein Auge zudrücken? Und dann gilt nur eins. Seine Beine unter die Arme nehmen und laufen. Laufen, was das Zeug hält, bis man angekommen ist an diesem Ort, der uns echte Zuflucht bietet. Bis man angekommen ist in dieser Zufluchtsstadt. Die Zufluchtsstadt heißt heute nicht mehr Sichem oder Kedesch oder Hebron, sondern Golgatha. Das ist mein dritter Gedanke, also 1.3. Die Zufluchtsstadt. Die Zufluchtsstadt. Gott hat es schon damals so gut eingerichtet, dass im ganzen Land zerstreut solche Zufluchtsstädte waren. Es gab nicht nur eine, das wäre weit gewesen für den, der am anderen Zipfel Israels gewohnt hätte. Überall waren sie verteilt, von jedem leicht zu erreichen. So ist Golgatha für jeden ganz leicht zu erreichen. Jesus ist jedem nahe. Es gibt keinen, der nicht heute zu ihm fliehen könnte und der nicht ganz schnell dort wäre. Wir sehen also wieder unseren Mansu, der nach Sichem rennt und der Rächer dicht hinter ihm. Aber dann hat er die Gemarkung Sichem erreicht und jetzt sind wir gespannt, wie die ihn aufnehmen werden. Und da lesen wir, sie müssen ihn aufnehmen. Das darf der wissen, wenn er zur Zufluchtsstadt rennt. Hier hat er einen Platz. So wie bei Jesus, der sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wer bei mir anklopft, den mache ich auf. Der wusste damals auch, wenn ich nach Sichem komme, die müssen mich nehmen. Aber wir lesen jetzt noch ganz Spannendes in den Parallelstellen. Der kommt nicht, dieser Flüchtende kommt nicht und sagt, mach mal auf, ihr müsst ja jeden nehmen. Ich lese mal die Parallele in Josua 20, Vers 4. Da steht so, und er soll in eine von diesen Städten fliehen und am Eingang des Stadttores stehen und vor den Ohren der Ältesten jener Stadt seine Sache vorbringen. Und sie sollen ihn zu sich in die Stadt aufnehmen und ihm einen Ort geben, damit er bei ihnen wohnt. Das ist das Sesam, öffne dich für die Zufluchtsstadt. Er muss seine Sache vorbringen. Es gibt bei Jesus keinen Schutz, wenn man nicht ehrlich, radikal ehrlich wird und seine Sache vorbringt. Und wir ahnen es, dass es da nicht darum geht, dass unser Totschläger seine Familienverhältnisse erklärt oder seine Berufsausbildung vorbringt, dass er da auch nicht übers Wetter reden soll, sondern da soll er zum Kern kommen. Warum ist er auf der Flucht? Was hat er getan? Darum geht's. Warum schlägt das Gewissen? Warum trifft das Gesetz Gottes bei ihm zu? Das soll er vorbringen. Und dann geht die Tür zur Zufluchtsstadt auf. So gibt es Sicherheit für ihn. Was ist das gut, wenn man mal so richtig ehrlich werden darf? Wenn man mal so richtig auspacken kann und all das, was unser Gewissen beschwert, los wird. Dinge, die vielleicht schon Jahre zurückliegen und uns immer noch beschäftigen. Nachts in einer schlaflosen Stunde taucht es plötzlich wieder auf. Und wir dürfen es loswerden. Wir dürfen unsere Sache vor Jesus bringen. Das bietet Jesus uns an. Also raus damit. Schüttet euer Herz aus vor ihm, liebe Leute, Psalm 62, Vers 9. Das ist der erste Schutz, den der Totschläger genießt in dieser Zufluchtsstadt. Jetzt ist er zwar gerettet, aber noch nicht richtig frei. In der Stadt ist er sicher, aber er darf sich eigentlich nicht aus dieser Stadt herausbegeben. Da könnte schon der Bluträcher lauern und nur darauf warten, dass er mal rauskommt. Irgendwie bekommt er seine Sünde nicht los, unser Mann. Und da gibt es nochmal einen Hinweis, in Vers 12 steht es so. Oder in Josua 20, Vers 6, ich lese Vers 12 in unserem Text. Und die Städte sollen euch als Zuflucht vor dem Rächer dienen, damit der Totschläger nicht sterbe, bis er angesichts der Gemeinde vor Gericht gestanden hat. Das ist also mein nächster Punkt, Punkt 1, Punkt 4. Bis über ihn zu Gericht gesessen ist. Das kann ich nachvollziehen. Das ist heute auch so. Wenn jemand eine Straftat begangen hat, ist er so lange nicht schuldenfrei oder schuldfrei, bis er verurteilt ist. Ist mal das Urteil gesprochen und von beiden Seiten akzeptiert, ist das Verfahren zu Ende gebracht und kann nicht mehr aufgerollt werden. Dann ist die Geschichte abgehakt. Ich habe vor einiger Zeit mal beim Ausparken ein Auto berührt, das Nummernschild verbeult. Es war nachts um 23:30, dann bin ich zur Polizei gegangen und habe die Geschichte erzählt. Das fanden die auch ganz cool, dass da einer kam und von diesem Schaden berichtet hat, der wirklich minimal war, 12 Euro, ein neues Nummernschild. Und dann sagte der freundliche Polizist, ich schreibe Ihnen jetzt noch so eine Verwarnung aus. Die kostet Sie nichts, aber dann ist der Fall abgeschlossen. Dann habe ich gesagt, ja, so eine Verwarnung nehme ich gerne, die nichts kostet und die den Fall abschließt. Und so ist es in der Bibel auch. So ist es geistlich auch. Unsere Sünden sind wir erst dann los, wenn das Gericht darüber gekommen ist. Und seht, schon wieder so ein großer Vorteil für die, die an Jesus glauben. Wir wissen, dass das Gericht schon geschehen ist. Das Gericht über uns ist vor 2000 Jahren ergangen, über Jesus. Golgatha ist das Gericht Gottes über meine Schuld. Deshalb muss man sich das zu eigen machen, was auf Golgatha geschehen ist. Es geht ganz einfach, indem man eben sagt, Herr Jesus, dass du gestorben bist, das war für mich. Und jetzt verstehen wir auch diesen anderen Hinweis mit dem hohen Priester. Dem Totschläger hängt seine Sünde nach, bis der hohe Priester gestorben ist. Das ist mein Punkt 1, Punkt 5. Bis der hohe Priester gestorben ist. Das ist jetzt eigentlich der ganz gleiche Hinweis wie der mit dem Gericht. Man kann ja fragen, was hat es denn mit der Schuld des Totschlägers zu tun, ob der hohe Priester gestorben ist oder nicht? Man könnte ja dann jeden Totschläger auch nur empfehlen, den anderen aus Versehen zu töten, wenn der hohe Priester schon sehr alt ist. Dann hat er nicht mehr so eine lange Zeit, die er da in der Zufluchtsstadt zubringen muss. Versteht ihr, das macht so eigentlich erstmal gar keinen Sinn. Aber wenn wir das wieder als geistliche Wahrheit verstehen und wenn wir verstehen, dass es da letztlich um Jesus geht, Jesus ist ja der eigentliche, der endgültige hohe Priester. Und wir bleiben in unserer Schuld hängen, solange der hohe Priester noch lebt. Wenn Jesus aber endlich für uns gestorben ist, dann sind wir frei. Natürlich ist Jesus eh für uns gestorben, aber das muss ich mir zu eigen machen, wie gerade schon gesagt. Ich muss kapieren, dass ich den Tod verdient hätte, den er gestorben ist. Dass er an meiner Stelle sterben musste. Wer das versteht, glaubt und für sich annimmt, für den ist der hohe Priester Jesus gestorben. Der darf dann frei weiterleben. Viele von uns wissen das, theoretisch. Aber viele sind noch so geknechtet unter dem, was in der Vergangenheit war. Viele von uns wissen es. Aber ich möchte trotzdem immer wieder, wenn die Bibelstelle uns es nahelegt, das nochmal sehr deutlich sagen, auch für die, denen das noch nicht so klar geworden ist, in welcher Freiheit sie wirklich leben dürfen. Das heißt also, diese Bibelstelle zeigt uns das Gleiche aus zweierlei Perspektive. Einmal, dass unser Ort, an dem wir leben sollen, diese Zufluchtsstadt ist, Golgatha ist. Dort gehören wir hin und da wollen wir und da dürfen wir leben und da wollen wir auch bleiben. Und dann, und das ist gar nichts anderes, kein Gegensatz, dass wir das Gericht Gottes über uns akzeptieren und an diesen für uns gestorbenen hohen Priester glauben, der ja Jesus selber war. Das war mein erster Gedanke. Das ist ein schönes Bild für Jesus, diese Zufluchtsstadt. Jetzt kommt ein zweiter Gedanke, so ein kleiner Einschub. Diese Geschichte ist ein schönes Bild für uns als Gemeinde. Ein Bild für uns als Gemeinde. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal überlegt habt, was das für eine Stadt war. Wenn man da im Straßencafé saß, am Marktplatz, und die Leute beobachtet, die da an einem vorbeiflanieren, dann musste man wahrscheinlich bei jedem denken, der da vorbeikam, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass das irgend so ein Sünder war, so ein Totschläger, der deshalb hier in unserer Stadt ist, weil er auf der Flucht war und jetzt hier Sicherheit gesucht hat. So war es damals in Sichem oder in Hebron oder in einer der anderen Städte. Und das ist doch wie hier bei uns in der Gemeinde. Da schaust du rum und denkst, die Wahrscheinlichkeit, dass dein Nachbar ein Sünder ist, ist sehr hoch. Die ist höher als 99,9%, dass der Nachbar Sünder ist. Das ist schön in dieser Zufluchtsstadt und auch in unserer Gemeinde. Lauter Leute, die wissen, warum sie hier sind. Nicht, weil sie besser sind als andere, sondern weil sie Sünder sind. Deshalb sind wir doch zusammen. Wir sind doch keine Hobbygemeinschaft. Wir sind auch kein Trachtenverein, der irgendwie im gleichen Jahrhundert schwelgt. Nein, weil wir alle Sünder sind. Deshalb gehören wir gemeinsam zur Gemeinde. Auch jetzt, wenn wir gar nicht beieinander sitzen, sondern jeder daheim sitzt. Trotzdem sind wir Gemeinde als lauter Leute, die wissen, warum sie da sind. Wir sind lauter Leute, die wissen, hier bei Jesus können und dürfen wir leben, ohne Angst vor dem Gericht. Und das andere, was mir so gefällt, was werden das wohl für Leute sein, die in Sichem wohnten? Sie wussten, dass sie von Gott dazu ausgesucht waren, eine Zufluchtsstadt zu sein. Und jetzt stelle ich mir das mal vor in meiner Fantasie. Da stehen ein paar Leute auf der Stadtmauer, ein paar Einwohner von Sichem. Die stehen auf der Stadtmauer und machen einen Schwätz. Auf einmal sehen sie in der Ferne einen Mann rennen oder eine Frau. Der Mann rennt direkt auf ihre Stadt zu. Und was denken die Leute beim Kaffeeklatsch? Ach, schon wieder einer, der was auf dem Kerbholz hat. Sind wir denn eigentlich ein Sammelbecken für Gescheiterte? Sind wir ein Auffanglager für Sünder? Ich weiß nicht, wie das damals war, aber ich hoffe, dass wir als Gemeinde solche Leute sind, die auf der Stadtmauer stehen und wenn sie einen Menschen auf die Stadt zurennen sehen, der auf der Flucht vor dem Zorn Gottes ist, dass wir dann ganz schnell sagen, macht schnell die Türen auf, da ist wieder einer, der Rettung braucht. Macht die Stadttore hoch, dass der schnell rein kann. Ich glaube, dass die Bewohner von Sichem damals so waren, denn sie wussten, das ist unsere Berufung von Gott, dass wir den geplagten Menschen, auf denen das Gesetz Gottes lastet, dass wir denen eine Zufluchtsstadt sein sollen. Beides wollen wir als Gemeinde sein. Lauter Leute, die wissen, warum sie da sind und die froh sind, dass sie in Jesus Rettung gefunden haben. Und hoffentlich sind wir lauter Leute, die die Türen weit aufsperren, wenn wieder jemand kommt, der Rettung sucht. Und dann mein letzter Gedanke noch, hoffentlich können Sie noch wenn Sie jetzt überlegen, wie lange ich schon jetzt gepredigt habe, dann müssen Sie die ersten 10 Minuten abziehen. Da habe ich ja über Corona geredet, ne? Und ein langes Gebet gesprochen. Die Predigtzeit ist viel kürzer. Also jetzt meine letzten paar Minuten noch. Vielleicht haben Sie noch mal kurz Aufmerksamkeit. Kommt einfach noch mal mit mir mit für diesen letzten Gedanken, der ist mir wichtig. Mein dritter Gedanke. Mein erster war ja, es ist ein schönes Bild auf Jesus. Jetzt muss ich sagen, es ist eigentlich ein trauriges Bild für Jesus. Es ist ein trauriges Bild für Jesus, diese Zufluchtsstadt. Ich möchte jetzt die Lampe, die Jesus heißt, noch ein bisschen heller drehen. Versteht ihr, wir schauen uns diese alttestamentlichen Bilder an und freuen uns, welche große Wahrheiten uns da über Jesus deutlich werden. Und es ist auch gut so. Aber wir merken auch, so ganz vergleichbar ist es doch nicht. Warum gibt es nur Schutz in der Zufluchtsstadt für unabsichtliche Tat? Warum gibt es nur Schutz für eine begrenzte Zeit? Es gibt keine letzte Sicherheit vor dem Bluträcher, denn sobald man diese Stadt verlässt, könnte der schon vor den Stadttoren stehen und auf uns warten. So ist unsere Geschichte fast schon ein trauriges Bild auf Jesus. Der Hebräerbrief sagt es mal ganz ähnlich von diesem großen Versöhnungstag. Wenn Sie die Geschichte nicht kennen, müssen Sie mal nachlesen in 3. Mose 16. Dieser große Versöhnungstag ist auch so ein schönes Bild auf das, was auf Golgatha geschehen ist. Dass da die Schuld des Volkes hinausgetragen wird in die Wüste und dort dann zu Tode kommt. Und trotzdem sagt der Hebräerbrief, eigentlich traurig, dieser Versöhnungstag. Da muss ein Priester erstmal für seine eigene Sünde opfern, bevor er für das Volk opfern kann. Da stimmt doch was nicht. Dann muss der Priester jedes Jahr wieder opfern, was ja nur zeigt, dass das letzte Opfer, das Opfer von letztem Jahr, nicht wirklich genügt. Dass es nicht wirklich fürs ganze Leben ausreicht. Und dann muss der Priester, wenn er wirklich die Begegnung mit Gott sucht und hinter den Vorhang im Allerheiligsten des Tempels geht, dann muss er so viel Rauch machen, dass er Gott erst nicht richtig begegnen kann. Das ist alles ein trauriges Bild auf Jesus. Und so ist es in unserer Stelle auch. Da wundert es mich auch nicht, dass Paulus fast ein ganzes Kapitel in seinem 2. Korintherbrief, das ist Kapitel 3, fast ein ganzes Kapitel benutzt er dazu und will uns vor allem diesen einen Gedanken sagen. Der alte Bund ist zwar herrlich, weil es uns Gott zeigt, seine Gerechtigkeit und seine Gnade. Aber das Evangelium, der neue Bund, ist noch viel herrlicher als der alte, sodass der herrliche alte Bund schon wieder richtig blass wird und richtig dunkel aussieht gegenüber diesem herrlichen neuen Bund. Und in unserer Geschichte ist das auch so. Wer zu Jesus kommt, der kann sich seiner Rettung ganz sicher sein, nicht wie in der Zufluchtsstadt damals. Zu Jesus kann man nicht nur mit unbeabsichtigter Sünde kommen, sondern auch mit den beabsichtigten Sünden unseres Lebens. Was wären wir für arme Leute, wenn es nur Vergebung für die Sünde gäbe, die ich aus Versehen getan habe. Es sind so viele absichtliche Sünden. Da wird es zwischen mir und meiner Frau spannend. Und die Worte, die verschärfen sich. Und ich weiß, Matthias, du solltest jetzt ruhig sein. Und dann lege ich doch noch mal eins drauf. Unabsichtlich? Ich wusste ja, jetzt wäre es besser zu schweigen. Es sind so viele absichtliche Sünden, die wir tun. Zum Glück gibt es bei Jesus dort auch eine Zuflucht für die absichtlichen Sünden, für die Schuld, die wir mit Absicht begangen haben, weil wir Gottes Wege nicht wollten in unserem Leben. Bei Jesus gibt es Rettung auch für absichtliche Sünden. Und bei Jesus gibt es Rettung für alle Zeit und an jedem Ort, nicht nur für eine gewisse Zeit und nicht nur in 6 Städten in Israel, sondern an jedem Ort und zu jeder Zeit. Und zu Jesus muss man keine weiten Strecken gehen. Wichtig für unsportliche Leute wie mich. Da muss man nur hinknien, seine Sache vor Gott bringen und bitten, Herr, sei mir Sünder gnädig. Mehr braucht's nicht. Und dann hat man genug zum Leben hier und zum Leben nach dem Tod. Wir wollen uns bergen, wo Gott uns birgt und sonst nirgends. Wir wollen uns nicht in Siechen bergen, sondern bei Jesus. Die Zufluchtsstadt Jesus hat immer geöffnet. Kommt zu mir, die ihr euch abmüht ohne Erfolg. Ich möchte euch die Ruhe geben, die es nur bei und in Gott gibt. So werden wir auch heute eingeladen von Jesus. Amen. Wir wollen beten noch miteinander. Lieber Herr Jesus, vielen Dank, dass du ausreichst für mich, für uns, für unsere Schuld. Danke, dass dein Opfer für alles und für immer ausreicht. Danke, dass du die Zufluchtsstadt bist für uns. Dort wollen wir hin, dort wollen wir wohnen. Bei dir bergen wir uns, wo denn sonst? Danke für den Frieden, den wir bei dir haben dürfen. Und dann hilf uns als Gemeinde, nicht nur in dieser Zeit, aber eben auch in dieser Zeit voller Verunsicherung und Ängste, dass wir als deine Gemeinde auch solch eine Zufluchtsstadt sein dürfen. Für Leute mit ihrer Schuld, für Leute mit ihrer Angst, für Leute mit ihrer Unsicherheit. Wir wollen was weitergeben von dieser Zuflucht, die wir bei dir haben. Gib uns die Gelegenheiten dazu. Zeige uns, wo wir in der Nachbarschaft, in der Bekanntschaft weitersagen können. Zeige uns die Leute, die dich brauchen. Und gib uns Weisheit und Mut, über dich zu reden. Denn du bist unsere Zuflucht. Amen. Ich wünsche euch allen einen gesegneten Sonntag. Ich wünsche euch in dieser Zeit, wo wir alle ein bisschen zurückgenommen werden, auch wirklich die Zeit, euch mit der Bibel zu beschäftigen, euch in eurer Beziehung zu Jesus neu stärken zu lassen. Diese Zeit, wo Gott uns rausnimmt aus dem Alltag, die haben auch ganz besonderen Wert für ihn und uns. Nützt die Zeit. Ich wünsche euch Gottes Segen. Seid Gott befohlen. Wir melden uns immer wieder durch unseren Newsletter, durch Infomails. Immer wieder wollen wir die Infos weitergeben, die bei uns im Verband gerade wichtig sind. Danke, dass Sie beten für uns alle, auch für unsere Freizeitarbeit, die wir viel absagen müssen, für unsere Freizeithäuser, wo jetzt keine Freizeiten mehr stattfinden können, wo keine Gruppen mehr sein können. Wie es weitergeht, wissen wir alle nicht. Wir wissen nur, dass uns der weiter begleitet, der schon immer bei uns war und der uns schon immer begleitet hat. Seid Gott befohlen. Tschüss.